Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wir beginnen mit geöffneten Augen und nehmen erstmal einen tiefen Atemzug durch die Nase, einatmen, ausatmen durch den Mund und mit dem Ausatmen sanft die Augen schließen.
So klingt eine Übung mit dem Achtsamkeitscoach Matthias Gugel aus Berlin. Er wird uns in diesem Podcast beibringen, was Achtsamkeit eigentlich ist und dass Achtsamkeit trainiert werden will, genauso wie ein Muskel. Und wir lernen dann von Matthias, dass Achtsamkeit nicht immer in Sprüchen ausgedrückt werden kann. Sprüchen wie diesem hier zum Beispiel.
Trage deine Verletzungen als Rüstung, nicht als Fessel.
Diesen Spruch haben wir dem Achtsamkeitskalender Der gute Plan entnommen. Den hat Jan Lennartz gemeinsam mit einer Freundin rausgebracht. Und da ist eine Menge über Achtsamkeit drin. Vor allem aber ist es ein täglicher Kalender, der einen daran erinnern soll, wie man achtsam durchs Leben gehen kann. Und zwar jeden Tag. Hintergrund des Ganzen hört ihr im Podcast. Kleiner Spoiler, Jan hatte einen Burnout und hat über Achtsamkeit den Weg wieder rausgefunden aus diesem Burnout. Und natürlich sparen wir auch nicht mit Kritik, denn, sind wir mal ehrlich, Achtsamkeit, das ist schon so eine fette Sprachwolke, die da momentan seit ein paar Jahren schon eigentlich durch die Medien geistert. Und wir wollen schauen, was ist das eigentlich? Ist das nur Gewölk oder gibt es da wirklich Substanz dahinter? Das machen wir mit Inga Wilke, Doktorandin im Sonderforschungsbereich Muße an der Uni Freiburg. Ich bin Dominik Schottner und wenn ihr wollt, wir haben auch eine Übung mit dabei. Einfach einmal tief einatmen und Ruhe. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich wette, eine Kiste Bier. Jede von euch hat schon mal den Satz gesagt, ich muss einen Gang runterschalten. Und ich meine das jetzt nicht, dass ich beim Fahrradfahren gesagt habe, ich muss einen Gang runterschalten, sondern wenn es um Arbeit ging, um Studium, ums Feiern, ums Leben generell. Ihr wollt alles ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen langsamer, ein bisschen achtsamer. Ja, Achtsamkeit, ein großes Wort, bisschen inflationär benutzt, flippt so durch die Medienlandschaft seit geraumer Zeit, gibt eine Menge Magazine dazu und auch im Netz natürlich viel zu sehen, viel zu lesen. Wir wollen jetzt mal mit dem Achtsamkeitscoach Matthias Gugel klären, was ist Achtsamkeit eigentlich und wohin führt das, wenn man das trainiert?
Achtsamkeit ist für mich eine Haltung, also eine Lebenshaltung und es geht dabei darum, mehr im Hier und Jetzt zu leben, also wirklich dem Moment mehr Aufmerksamkeit wiederzugeben.
Wo begegnet oder wo bist du achtsam? Ständig und die ganze Zeit und bist immer super am Erleben oder gibt es auch Momente, wo du mal nicht achtsam bist?
Das wäre, glaube ich, kein realistisches Ziel zu sagen, ich bin jetzt zu 100% mein ganzes Leben lang immer achtsam. Darum geht es nicht. Dennoch kann man überall bei allem, was man tut, achtsam sein. Also zum Beispiel, wenn der Tag beginnt, kann man ganz banal beim Duschen. Ne? Also ich kann unter der Dusche stehen und schon den ganzen Tag durchgehen. So, was steht an? Wo muss ich hin? Welcher Termin? Woran muss ich denken? Oder ich kann eben duschen, das Wasser wahrnehmen auf meiner Haut, mich bewusst eincremen und dementsprechend eben mehr im Moment sein. Das fördert eben die Gelassenheit im Leben generell.
Das ist so gemein bei Gesprächen über Achtsamkeit. Derjenige, der die Fragen stellt und sich schon auf die nächste Frage immer auch ein Stück weit vorbereitet, ist in dem Moment ja dann gar nicht so sehr achtsam. Also ich in dem Falle. Ja. Das merkst du natürlich, ne?
Das ist so ein bisschen wie bei einem Psychologen. Nee, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist schön, dass du sowas ansprichst, weil es ist gar nicht so einfach, Achtsamkeit in Worten zu beschreiben. Aber das ist im Grunde ein Punkt, achtsame Kommunikation. Also während ich in einem Gespräch bin, da ist es im Grunde, achtsame Kommunikation bedeutet, mache ich mich wirklich frei dafür, was mein Gegenüber gerade sagt? Also ne, mache ich mich frei von meinen Meinungen, von dem, ne, was kommt schon in meinen Kopf, was sage ich als nächstes? Und bin wirklich da für das, was gerade kommt oder eben nicht? Ne? Und im Alltag kennen es sicherlich viele, dass man eben eher so bei sich ist und gar nicht so sehr zuhört, was eigentlich der Gegenüber zu sagen hat.
Wenn du jetzt gebeten wirst, in dem Fall von mir zu sagen, was ist eigentlich das Ziel dieser Achtsamkeit? Also ist es auf etwas ausgerichtet, dass ich irgendetwas irgendwann mal besser kann? Oder ist es tatsächlich das, was du am Anfang gesagt hast, so eine Grundhaltung, die für sich selbst, die sich selbst genug ist auf eine Weise?
das ist ähnlich wie bei den Achtsamkeitskursen oder Trainings, die ich gebe. Also man kann davor nicht sagen, das kommt am Schluss auf jeden Fall raus. Dennoch, es fördert die Gelassenheit, es fördert die Konzentrationsfähigkeit, das Bewusstsein für den Körper auch ganz doll. Also auch das Wahrnehmen von Gedanken, ne? Also Gedankenkreisen nehmen wir eher wahr. Also es sind viele Aspekte, die reinspielen. Was das dann für einen prinzipiell im Leben bedeutet, ist ganz individuell. Aber generell von vielen Teilnehmern wird beschrieben, ne, dass ich bin gelassener, ich bin bewusster, ich kann mich besser konzentrieren, fokussierter.
Jetzt gibst du Seminare, hast du ja schon erzählt, in denen man lernt, achtsamer durchs Leben zu gehen. Fasse ich jetzt mal so ganz grob zusammen. Wie lange hast du gebraucht, bis du diesen Zustand erreicht hast, wo du auch in der Lage warst, es anderen beizubringen?
Also die Ausbildung zum Achtsamkeitslehrer geht 1,5 Jahre. Die Voraussetzung dafür ist, dass man schon 2 Jahre Meditationserfahrung hat. Also das wären dann so 3,5, 4 Jahre. Und dann bist du an dem Punkt, dass du die Kurse geben darfst. Also ich bin in der Grundausbildung noch Diplompädagoge Richtung Erwachsenenbildung. Also Erwachsenenbildung, Didaktik, Methodik habe ich schon so als Grundlage praktisch mitgebracht. Naja, und dann ist das ja bei der Achtsamkeit eben so das Ding. Es ist nicht so, jetzt bin ich achtsam, jetzt bin ich an dem Punkt und hab den Punkt erreicht, fertig. Für alle Zeiten achtsam sozusagen.
Und muss auch nicht mehr trainieren sozusagen.
Genau,
ne?
Nein, darum. Ja. Wenn du aufhörst zu trainieren, dann...
Ist futsch.
Dann, es ist ja alles neurologische Bahn im Gehirn. Ne? Das baut sich natürlich wieder ab, wie bei allem, was wir dann lange nicht tun.
Manchmal vor der Sendung, da lege ich mich hin, 20 Minuten auf den Teppichboden und dämmer so weg in so einen Halbschlaf. Nicht richtig schlafen, aber auch nicht so bewusst meditieren. So irgendwie was dazwischen ist perfekt für einen kleinen Energieschub. Vielleicht ist es unbewusst sogar eine Achtsamkeitsübung. Würde ich fast sagen, wenn man sich anhört, welche Übung der Achtsamkeitscoach Matthias Gugel mit mir gemacht hat.
Okay, also bei den Achtsamkeitsübungen, die leite ich an. Gerade am Anfang ist es eben einfacher, um so ein bisschen überhaupt zu wissen, worauf kommt es denn jetzt an. Und bevor wir beginnen, ganz wichtig, es geht nicht darum, Gedanken zu stoppen. Das ist ein häufiges Missverständnis. Wenn ich achtsam bin, dann habe ich keine Gedanken und fliege irgendwie rum. Darum geht es nicht. Stattdessen geht es mehr darum, sich zu erlauben, Gedanken kommen und gehen zu lassen. Das ist im Grunde so als wichtiger Punkt davor. Ansonsten leite ich es an und ja, einfach mal ausprobieren.
Wir folgen dir.
Okay. Also wir können uns einen Moment nehmen, um uns bequem hinzusetzen oder hinzustellen. Wir beginnen mit geöffneten Augen und nehmen erstmal einen tiefen Atemzug durch die Nase, einatmen, ausatmen durch den Mund und mit dem Ausatmen sanft die Augen schließen. Und bevor wir irgendetwas anderes tun, nimm dir einen Moment Zeit, um das Gefühl zu genießen. Es gibt nichts zu tun, du musst jetzt nirgendwo hingehen und du kannst nichts richtig oder falsch machen. Nimm dir einen Moment Zeit, um innezuhalten. Spür die Kontaktstellen deines Körpers mit dem Stuhl oder auch den Druck der Fußsohlen auf dem Boden. Und so wie du jetzt hier sitzt oder stehst, beginne nun damit, deinen Atem wahrzunehmen. Die Atemempfindung beim Ein- und Ausatmen an der Bauchdecke spüren. Wenn du möchtest, kannst du auch eine Hand auf deinen Bauch legen und einfach das Heben und Senken wahrnehmen. Und immer wieder den Gedanken erlauben, zu kommen und zu gehen. Es geht nur darum, wahrzunehmen, wenn die Aufmerksamkeit in Gedanken abgeschweift ist und sie dann wieder freundlich zurück zum Atem zu bringen. Und bringe dann deine Aufmerksamkeit wieder langsam zurück zu deinem Körper. Spüre die Kontaktstellen mit dem Stuhl oder dem Boden. Und wenn du bereit bist, kannst du mit einem nächsten Einatmen deine Augen wieder öffnen.
So, das ist irre, was da passiert. Also ich will ganz ehrlich sein, ich habe das auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Beim ersten Mal habe ich gedacht, so ein Kokolores funktioniert überhaupt nicht. Beim zweiten Mal habe ich das in einem Wald gemacht, in der Dunkelheit. Mhm. Mit einem Amerikaner, der auch eine wahnsinnig samtene Stimme hatte, das hat einen so richtig eingelullt und da war das auf einmal, da war irgendwas. Nichtsdestotrotz.
Was ist denn passiert?
Sorry. Was ist passiert? Es ist passiert, dass ich, es waren wenig Gedanken, bis gar keine, will ich nicht sagen, aber wenig Gedanken da. Ich habe eigentlich nur die vorbeifahrenden Autos gehört, die neben dem Wald vorbeigefahren sind. Und danach fühlte ich mich wie nach einer sehr erfrischenden Dusche, möchte ich irgendwie sagen. Das war sehr schön. Trotzdem kann ich mir natürlich vorstellen, dass Leute sich dagegen immun wähnen, sozusagen. Die sagen, pff. Oder zwischendurch vielleicht sogar sowas machen. Pff, egal.
Ja.
So, wie kommt man an die ran? Einfach 10-mal die Übung hintereinander machen, oder?
Ich kenne auch Freunde, die meinen, ah, das ist nichts für mich. Mhm. So direkt. Direkt. Wie kommt man an die ran? Naja, es ist eine freiwillige Sache. Also ich kann niemand dazu verdonnern, probier das jetzt aus. Von dem her ein Stück weit muss da Offenheit da sein. Ich kann niemanden dazu zwingen, achtsam zu sein. Will ich auch gar nicht. Wäre völliger Quatsch. Und man kommt im Grunde so ran, dass es es einfach mal ausprobiert. Ja? Also das ist, ich finde, Achtsamkeit ist, gibt's, kann man viel und ganz lang drüber reden. Aber dann sind wir wieder ganz viel im Kopf. Und wir sind sowieso die meiste Zeit unseres Lebens, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, im Kopf. Es geht aber vielmehr darum, eben, es spricht ja nichts gegen Denken. Es geht nur irgendwie darum, ein Stück weit eine Balance auch zu finden, mal wieder vom Tun und Denken auch mal wieder zum Sein und Spüren zu kommen.
Matthias Gugel, Achtsamkeitscoach aus Berlin, gibt hier auch Kurse. Mehr Infos gibt es natürlich im Netz. Und Gugel schreibt mir übrigens für den Kuchen aus der entsprechenden Form.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Ich bin immer ganz erstaunt. Manche von uns brettern durch ihr Leben wie diese Typen auf der Autobahn. Linke Spur, immer Blinker, Lichthupe an und dann bei der Tanke markieren sie den Dicken. Tja, und dann 100 Kilometer später überholt man die Leute, weil sie in der Leitplanke kleben. Übertragen auf das Leben jenseits der Autobahn. Viele, die mit hoher Intensität und Geschwindigkeit durchs Leben knallen, laufen Gefahr, einen Burnout oder eine Depression zu bekommen. Das war zum Beispiel bei Jan Lennartz der Fall. Selbstständiger Grafiker aus Berlin, hat Aufträge bekommen, hatte Deadlines zu erfüllen, musste Rechnungen schreiben, die Umsatzsteuer rief alle 3 Monaten. Der ganze Hassel, der mit so einem freien Dasein einhergeht. Irgendwann ging er nicht mehr. Der Burnout war da. Und dann hat Jan viele Sachen ausprobiert und mit einer Freundin, die so eine ähnliche Geschichte hat, eine Art Kalender gemacht, in dem er alles zusammengefasst hat, was er an Erkenntnissen so hatte, um das mit anderen zu teilen. Ein guter Plan heißt dieser Kalender und ist so eine Art Achtsamkeitskalender.
Richtig, genau. Ich hatte einen Burnout vor 3 Jahren und dieses Achtsamkeitsthema hat mir dabei geholfen, indem ich einfach dadurch einen großen Schritt zurückgemacht habe. Also wenn man so gestresst ist und dass man einfach nur noch Deadlines hinterher rennt, so gerade in dieser Startup-Szene in Berlin, ne, da macht es schon mal Sinn, irgendwie einen Schritt zurückzumachen und sich einfach klar zu machen, okay, was stresst mich gerade wirklich? So, was sind überhaupt meine Probleme? Es sind ja eigentlich gar nicht die Deadlines oder die Arbeit, ne, da steckt ja ganz viel dahinter. Und so ein bisschen Selbsterkennung durch Achtsamkeit, das war einfach so, hat mir extrem geholfen.
Und wie bist du drauf gekommen, dass dir das helfen könnte? Man hätte auch sagen können, okay, ich mache eine Weltreise oder irgendwie sowas zum Beispiel.
Ich habe auch eine Weltreise gemacht. Also ich habe tatsächlich eine Therapie angefangen, so, weil ich dachte, okay, ich kann nicht mehr. Und meine Therapeutin hat mich halt nach 5 Stunden in Urlaub geschickt, weil sie meinte, okay, wir können an Sachen arbeiten, aber sie sind so gestresst, dass einfach sowieso das alles nicht hilft. Also erstmal Urlaub, bin ich nach Mexiko geflogen und kannte den Begriff Achtsamkeit da gar nicht. Also ich habe mich einfach mit mir selber beschäftigt, habe ganz viele Bücher zu verschiedenen Themen gelesen und einfach gemerkt, okay, ich bin einfach gar nicht mehr ich selber. Ganz viel mit Stressvermeidung habe ich mich beschäftigt und wie du eben schon meintest, mit einer guten Freundin, das in Berlin dann wieder zusammen einfach geguckt, was kann uns wirklich helfen. Und erst nachdem wir das Buch geschrieben haben, also ein guter Plan, haben die Leute gesagt, ey, das ist ja Achtsamkeit. Und dann dachten wir, hä? Okay. Machen wir groß drauf, ist gerade super im Trend, machen wir. Und ist es im Endeffekt auch, sind viele Techniken von Achtsamkeit mit drin.
Über diesen Trend werden wir nachher noch gemeinsam sprechen. Du hast dieses Buch mitgebracht, ein guter Plan. Ich habe es hier, es ist ein sehr schönes Buch, hat auch einen sehr renommierten Preis bekommen, den Red Dot Award vergangenes Jahr. Ist es ein Buch, ich traue es mich gar nicht aufzumachen, ist es ein richtiger Kalender? Und wenn ja, warum ist da Achtsamkeit drin und inwiefern?
Genau, es ist ein richtiger Kalender. Wir nennen es ganzheitliche Terminkalender, weil da viele Techniken drin sind, die einfach jeden Tag einen daran erinnern, so ein bisschen in sich zu horchen. Ne? Deswegen finden wir, glaube ich, dass so ein Kalender Sinn macht, weil sich einmal kurz mit Achtsamkeit beschäftigen oder Stressvermeidung, das hilft nicht so viel. Man muss das auch kontrollieren und jeden Tag erinnert werden. Weil niemand irgendwie hört den Begriff und ist dann ein Achtsamkeitsguru. Also das muss man einfach jeden Tag üben. Da sind viele Leute auch frustriert, dass es nicht von heute auf morgen geht. Es ist halt so ein Prozess. Und deswegen Kalender.
Das heißt aber, man muss auch jeden Tag reinschauen. Oder
man,
wäre
man,
gut?
Man muss gar nichts. Das ist unser Mantra so. Man muss gar nichts. Das kann einen auch alles stressen, dieses Thema. Wenn ich mich jetzt von heute auf morgen da in diese Richtung optimieren will, so ein riesen Leistungsdruck. Sondern einfach die Techniken annehmen, die einem gefallen. Und was viele Leute am meisten an einem ein guter Plan schätzen, sind diese Monatsreflexionen. Das heißt, einmal im Monat aufschreiben, was lief gut, was lief nicht so gut, was habe ich gelernt, wofür bin ich dankbar. Einfach so vier einfache Fragen. Das macht einfach schon viel aus.
So eine Art, entschuldige, wenn ich das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen profan zusammenfasse, so eine Art Tagebuch am Ende auch ein bisschen schreiben?
Ja, das ist nicht profan, das ist richtig.
Was hat dir persönlich am besten geholfen von dem, was du da reingeschrieben hast?
Was mir tatsächlich hilft, wir haben diese Achtsamkeitsampel. Mhm. Das ist jeden Tag einfach eine kleine Skala, wo ich verschiedene Faktoren ankreuzen kann. Also wie gut habe ich geschlafen, wie ist meine Laune.
Ach, das sind diese auf der rechten Seite bei jedem Tag.
Da das hast sind so kleine dann, Icons.
Da hast du ein Bett-Icon, dann hast du so einen kleinen Smiley, dann ein Herz mit einer, sag schon, wie heißt das mit dem Graph, der den Herz...
Achso, genau, Stressfaktor.
Eine Karotte, nicht Träne, ein Tropfen, ein Fahrrad, eine Palme auf einer einsamen Insel und drei kleine Männchen.
Genau, und das ist diese drei kleinen Männchen zum Beispiel, ist das Icon für, habe ich meine sozialen Kontakte gepflegt. Ne? Und das ist halt einfach, das vergesse ich immer im Alltag. Nicht, weil ich meine Freunde alle blöd finde, die meisten sind irgendwie ganz nett, aber ich...
das dürfen die aber nicht hören. Nee, das wird irgendwie ganz nett.
Die schlafen
nett.
Schon alle.
Ja.
Genau, und dann einfach für mich das anzukreuzen, jeden Tag zu sehen, so von wegen, ey Mann, Jan, du hast seit 2 Wochen irgendwie immer nur ein Kästchen angekreuzt. Das heißt, du hast einfach seit einem Monat deine Freunde kaum gesehen. Und dann sehe ich auch, okay, ich schlafe auch irgendwie schlechter, immer schlechter. Meine Laune wird immer schlechter über die Wochen. Das sehe ich ja auch daran. Und dann kannst du so Zusammenhänge einfach herstellen. Das hat mir eigentlich ziemlich gut geholfen.
Jetzt hattest du ja diesen Kalender noch nicht, als du wieder auf die Beine gekommen bist, sozusagen. Ne? Wie hast du es dann geschafft, dass alles, was ihr jetzt in den Kalender gegossen habt, in dein Leben zu integrieren, ohne Kalender?
Das war ein Prozess. Also als das Buch dann rauskam, war ich immer noch ganz schön gestresst. Ne? Also es geht halt nicht von heute auf morgen. Wir haben uns einfach ganz viel umgeguckt, was es so gibt. Meditation kann ich jedem empfehlen, auch wenn man da so ein bisschen Hemmungen hat, wenn man denkt, das ist Spirit-Kram, ist es halt nicht. Ne? Es funktioniert. Damit habe ich mich schon mal sehr gut irgendwie geerdet. Ja, aber viel, viel hat sich auch erst entwickelt. Ne? Und ich würde auch nicht sagen, dass das erste Buch irgendwie jetzt besonders irgendwie, also es war schon gut, aber es war jetzt nicht das Beste, was wir hier hatten. Da sind viele Sachen einfach so aus unserer ersten Erfahrung eingeflossen und inzwischen so nach, jetzt kommt die dritte Auflage, haben wir da schon mehr Plan von.
Bescheidenheit. Ist zwar eine Zier, aber ich habe es ja hier gesehen, das Buch. Es ist schon mindestens ansehnlich und wer sich auf Achtsamkeit einlässt, der findet da sicher auch die eine oder andere gute Anregung drin. Nur weil man was mitmacht, heißt es ja nicht, dass man es nicht auch kritisieren kann. Ne? Wir zum Beispiel kritisieren immer unsere Sendung, finden da auch ab und zu was, was uns nicht so gut gefällt. Jan Lenartz hat mit einer Freundin zusammen einen sehr erfolgreichen Achtsamkeitskalender rausgebracht, sagt aber auch, das Business mit der Achtsamkeit lockt Geschäftemacher nahezu an, gerade weil die Botschaften oft so hohl klingen.
Auf jeden Fall. Also diese Postkartenweisheiten, die man irgendwie auf ganz vielen, ja, keine Ahnung, Yoga-Blogs oder so findet oder auf Instagram, die sind halt sehr, sehr verkürzt und die helfen auch keinem. Also die helfen immer den Leuten, die sie posten, ne? Von denen, ey, das ist mega deep und guck mal, was ich alles übers Leben weiß. Aber im Endeffekt, genau, setzt das die Leute auch eher unter Stress oder unter Druck. Und da versuchen wir halt irgendwie, wir sagen immer, wir haben keine Postkartenweisheiten drin, sondern versuchen einfach immer so ein bisschen das zu erklären, was steckt dahinter. Und mit einfach so Stress wegatmen und alles wird gut, kannst du halt auch keine mentalen Probleme irgendwie heilen. Ne? Also.
Aber jetzt hast du vorhin auch gesagt, wir haben diesen Kalender gemacht und wussten eigentlich gar nicht, was Achtsamkeit ist. Und dann kam jemand und hat uns gesagt, da ist ganz viel Achtsamkeit drin und dann habt ihr sozusagen dem Ganzen dieses Label verpasst. Lässt sich damit auch gutes Geld verdienen auf eine Weise?
Das stimmt. Also wir waren halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir haben halt irgendwie ein erfolgreiches Crowdfunding gemacht. Klar, man merkt einfach, das Bedürfnis ist da, dass die Leute das halt brauchen. Nicht unbedingt, weil wir denen das schmackhaft machen und sagen, ey, ihr braucht das, ohne das werdet ihr nicht glücklich, sondern einfach so ein gesellschaftliches Problem, dass der Druck einfach immer mehr zunimmt. Also wir arbeiten nicht alle unbedingt viel mehr, was die Arbeitszeit angeht, aber wir machen viel mehr, müssen viel mehr schaffen und haben viel mehr Verantwortung, viel mehr Channels, auf denen wir irgendwie Nachrichten bekommen. Und das ist halt einfach ein großes Problem. Das heißt, die Leute sind gestresster.
Glaubst du, ganz kurze Zwischenfrage, glaubst du, das ist auch so eine Art Berlin-spezifisches oder Großstadtproblem?
Ich glaube, das ist einer von vielleicht 20 Faktoren, die Burnout verursachen, ist, dass die Stadt einfach sehr laut ist und viel passiert. Und dieses FOMO, also Fear of Missing Out, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass irgendwie gerade eine große ein Rave irgendwie abgeht und ich bin nicht dabei. Das ist wahrscheinlich in Berlin größer. Ich kenne auch Leute aus kleineren Städten, die an Burnout leiden. Also,
ja. Der Eindruck drängt sich so ein bisschen auf, dass man muss nur sozusagen auf diesen Zug aufspringen und ein bisschen Achtsamkeit in sein Leben integrieren und dann zack, flutscht es schon wieder irgendwie. Wie gefährlich ist das aus deiner Sicht?
Das ist ein guter Punkt. Also es wird oft versprochen, dass du mit Achtsamkeit oder Meditation irgendwie alle Probleme in den Griff bekommst. Und das hilft vielen Leuten am Anfang tatsächlich auch, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber gerade wenn ich große mentale Probleme habe, irgendwie Depressionen oder Burnout leide, kann eigentlich solche Sachen sogar dafür sorgen, dass ich denke, okay, ich kümmere mich ja irgendwie um mich. Das heißt, ich mache keine Therapie oder sowas. Das ist ein Effekt, der ist auf jeden Fall gefährlich. Also man sollte immer irgendwie gucken, ob es einem wirklich damit besser geht, ob es wirklich Effekte hat. Einfach nur so denken, man hat das Gefühl, man kümmert sich um sich, das reicht halt nicht. Und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du ansprichst.
Wie egoistisch ist diese ganze Angelegenheit?
Es ist sehr selbstbezogen, egoistisch würde ich gar nicht sagen. Also es ist so selbstbezogen wie, ich sage immer wie Zähneputzen, ne? Das machst du halt auch nur für dich. So, da irgendwie schreibt dir auch keiner eine E-Mail, ey, du hast gestern einfach Zähne geputzt, das war super egoistisch.
Doch, wenn du eine smarte Zahnbürste hast, dann schreibt die dir, wenn du es verpasst hast.
Ja, richtig. Ja, aber so ist es halt auch bei Achtsamkeit irgendwie, das ist halt so mentale Hygiene. Da muss man sich einfach drum kümmern, das ist in der eigenen Verantwortung, leider. Kann man auch darüber philosophieren, warum sind wir in einer Gesellschaft, wo es so wichtig ist, dass man sich selber drum kümmert.
Jetzt bist du in dieser Gesellschaft in Berlin, hast dieses Buch mit deiner Freundin Milena rausgebracht. Wie sorgst du dafür, dass du nicht nochmal in Burnout reingerätst?
Tatsächlich dieser Schritt zurück. Ne? Also dieses einmal innehalten, also immer wenn ich kann. Das ist auch so eine kleine Achtsamkeitstechnik. Einen Schritt zurück, einfach kurz über abchecken, so wie geht's mir gerade, bin ich gestresst? Habe ich Angst, irgendwie hier im Radio zu sein? Irgendwie, wenn ja, woran liegt das? Ist es wirklich die Angst? Also diese Selbstreflexion. Das ist auf jeden Fall sinnvoll und kann mich, glaube ich, davor bewahren, irgendwie wieder zu viel zu arbeiten. Also ich habe inzwischen jetzt nach 2 Jahren, wo ich das wirklich praktiziere, ein sehr feines Gespür dafür, wie es mir geht und muss mich jetzt nicht mehr abends eine halbe Stunde hinsetzen und überlegen, okay, was sind die Probleme in meinem Leben, wie fühle ich mich wirklich, worauf basiert das, sondern ich weiß, okay, ich fühle mich so und so. Das heißt, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel gearbeitet, irgendwie zu wenig geschlafen. Und diese Selbstbeobachtung ist, glaube ich, sehr wichtig, ein gutes Tool. Aber natürlich auch weniger arbeiten. Also wenn es irgendwie geht, dann sich nicht mehr so viel vornehmen und ich bin auf jeden Fall wesentlich weniger ehrgeizig. Ne? Also ich wollte früher immer ganz viel und alles irgendwie am Laufen halten und jetzt denke ich, okay, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert oder wir nicht irgendwie die dritte Variante von ein guter Plan auf den Markt geschmissen haben, dann ist es halt so.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Perfektionismus hin oder her, entspannter und damit am Ende glücklicher werde ich jedenfalls, wenn ich nicht immer die Zähne zusammenbeiße, um was zu erreichen. Stattdessen lieber mal weniger vom Schlechten tun und sich ein bisschen Ruhe gönnen. Ob man das dann Achtsamkeit nennen muss, steht auf einem anderen Blatt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Ich bin heute sehr müde. Ja, ich habe sehr schlecht und sehr kurz geschlafen. Der Tag war schon lang. Könnte man jetzt natürlich sagen, selbst schuld, Schottner, schlaf doch einfach ein Stückchen länger oder versuch doch mal ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Dann geht es dir auch nicht so schlecht mit deinem Körper. Sei doch mal ein bisschen achtsamer, dann klappt es auch mit den Mitmenschen und den Kolleginnen und Kollegen wieder besser. Haben die etwa recht, diese vielen Achtsamkeitsratgeber in Magazinen und im Netz und in ihren schicken, weiß abgehängten Studios in komplett durchgentrifizierten Berliner Stadtteilen? Darüber habe ich mit Inga Wilke gesprochen, Doktorandin im Sonderforschungsbereich Muße an der Uni Freiburg. Sie untersucht mit ihren Kolleginnen nämlich Kurse, in denen Menschen Muße lernen möchten. Zum Beispiel in Achtsamkeits- oder Meditationskursen. Und Inga weiß, ob eine Stunde länger schlafen auch einfach die Lösung für mich sein kann.
Naja, wenn du für dich sagst, dass das jetzt die richtige Strategie ist, um mit diesen Anforderungen umzugehen, könnte man vielleicht sagen, es könnte für dich in diesem Zusammenhang Achtsamkeit sein. Aber die klassische Definition, sage ich mal, von Achtsamkeit ist das natürlich so erstmal nicht. Also das wäre dann nicht die Strategie, die man eigentlich achtsam machen würde.
Was wäre denn achtsam mit sich selber?
Also Achtsamkeit ist ja vor allem erstmal auch eine ja, ein im Moment sein und nicht wertend im Moment sein, den Blick nach innen richten, wie geht's mir gerade? Und vor allem aber eben dann in dem Sinne auch eine reflexive Haltung, also sich dann selber mal in Frage zu stellen auch oder eben zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade? Und wenn du das jetzt nur mit einer Stunde Schlaf kompensierst, dann wäre das vielleicht nicht unbedingt so achtsam.
Eine Stunde länger als normal, nicht nur eine Stunde Schlaf. Ne?
Also ja, ja, klar, eine Stunde länger. Ja. Ja, ja. Das ist klar.
Dass dieses Thema überhaupt so da ist, dass wir jetzt auch drüber sprechen, heißt ja, dass irgendjemand der Meinung war, wir hätten das verlernt vielleicht, auf uns zu achten. Stimmt es? Und wenn ja, wann haben wir das und warum vielleicht?
Das ist eine sehr gute Frage, der wir ja in unserem Forschungsprojekt vor allem auch nachgehen und ist nicht so einfach zu beantworten. Also für uns steht da vor allem immer im Vordergrund, wie die Menschen selbst eben das beschreiben. Und da gibt es dann schon so die Diskurse von, ja, wir haben das verlernt, wir haben auch den Zugang irgendwie zu unserem Körper nicht mehr, den wir sonst vielleicht in einem idealen Urzustand, wenn man so will, mal hatten. Und das ist jetzt alles eher entfremdet. Und deswegen gibt es jetzt diese Angebote, um das zu lernen. Die Frage nach dem Warum ist eher jetzt schwierig zu beantworten. Aber grundsätzlich stellen wir eben erstmal fest, dass Menschen sich so selbst empfinden und damit umgehen wollen.
Diese Seminare, wo man lernt, für sich selbst zu sorgen, um wieder die Kontrolle für sich selber und auch über den eigenen Körper, über das, was einem gut tut, diese Kontrolle wieder zurückzubekommen, ist das nicht sozusagen eigentlich das allerhyperkapitalistischste, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, das Optimum der Selbstoptimierung?
Ja, das ist wirklich das ganz Spannende an diesem ganzen Projekt, dass wir eigentlich auch mit dieser These gestartet sind. Was hat das Ganze jetzt mit Selbstoptimierung eigentlich zu tun? Und ja, inwiefern machen wir uns da wieder fit für den Arbeitsmarkt, für alltägliche Anforderungen? Und es ist jetzt aber spannend eigentlich zu beobachten in den Erzählungen von den Menschen und auch in den Dingen, die ich selber in den Kursen dann miterlebt habe, dass es sehr Hand in Hand geht, die Selbstoptimierung mit der Selbstsorge, Selbstfürsorge. Das hat für Menschen immer eigentlich beide Seiten und deswegen kann man das nicht so schwarz-weiß malen im Sinne von, das ist ja jetzt alles nur wieder neoliberale Ideologie, die da irgendwie durchschlägt.
In eurer Forschung stellt ihr die These auf, Muße kann Sprengkraft haben. Vielleicht klären wir erstmal, was ihr unter Muße versteht. Also ist das Rumgammeln? Ist einem dabei langweilig?
Man könnte von unserem Forschungsprojekt aus sagen, wenn das für dich Muße ist, dann ist das für dich Muße. Also wir sind natürlich aus der Kulturanthropologie eher darauf aus, auch zu gucken, wie definieren Menschen das gegenwärtig? Und ja, aber gleichzeitig natürlich auch, wie rekurrieren die Kursangebote darauf? Und da gibt es schon auch die Bestrebung, diesen ja kulturhistorisch ja sehr alten Begriff wieder zu revitalisieren und eben auch zu gucken, und jetzt kommen wir zur Sprengkraft, was das eigentlich auch auf gesellschaftlicher Ebene vielleicht bringen kann, wenn man diesen Begriff wieder mehr ins Bewusstsein bringt und inwiefern dadurch vielleicht auch Strukturen ja eben gesprengt werden können, wie wir dadurch wieder auch nachdenken können darüber, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir unsere Zeit verbringen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, und das ist in den Kursen interessant, da wird das auch thematisiert, inwiefern vielleicht ja die Strukturen geändert werden können und dann aber doch eigentlich wieder ja gesagt wird oder eben es darauf hinausläuft, dass jeder individuell guckt, wie kann ich meine Ressourcen irgendwie möglichst schonen oder möglichst gut einsetzen, wie kann ich in Entspannung kommen, wie kann ich für mich Praktiken lernen, um mit Anforderungen umzugehen. Also da geht es dann eigentlich wieder auseinander und ja, ist dann doch eigentlich wieder eher eine Arbeit am Selbst nötig, als die Strukturen, die irgendwie als in Stein gemeißelt dastehen und diese ja, Sachen, Optimierungslogiken auch und Anforderungen als unhintergehbar eigentlich angesehen werden.
Inga Wilke erforscht an der Uni Freiburg Kurse, in denen Menschen Muße lernen möchten.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Offenbach. Die Lokalpresse nennt ihn den Kükenkiller. Ein Wels, der in einem Teich im Dreieichpark lebt. Der 1,50 Meter große Raubfisch soll mittlerweile alle anderen im Teich lebenden Fische aufgefressen haben. Jetzt macht er Jagd auf Küken. Deshalb reagiert nun die Stadt Offenbach. Man habe einen Berufsfischer gefunden, der den Wels mit Netzen fangen soll. Zunächst ging man davon aus, der Wels werde den Fang nicht überleben. Jetzt will man den Problemfisch doch begnadigen. Das Tier soll lebend gefangen und in ein privates Gewässer gebracht werden. Unter einer Voraussetzung: Das neue Zuhause darf keinen Zugang zu anderen Flüssen oder Seen haben. Sonst könnte der Wels ausbrechen und erneut töten.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.